Mangai, der Community-Podcast für queere südasiatische Perspektiven. Mit eurem Host Abhilashen und raw, sliced and spiced Content.
Willkommen zur nächsten Folge des Brown Queeren Community Podcast Mangai mit Raw Slice Spiced Content mit der heutigen Folge zu Queer Parenting. Meine heutige Gesprächspartnerin ist die Stadtdramaturgin am Schauspiel Dortmund. Sie ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und spricht zu ihren Themen in ihrem persönlichen Aktivismus viel über Single Parenting. Herzlich willkommen, Megha Kono Patel.
Dankeschön.
In unserer heutigen Folge spreche ich mit Megha über machtkritische und empowernde Erziehung, Queerness in Kindererziehung und auch das Ablegen vom in Anführungsstrichen Overachiever-Syndrom und warum es so ein verbreitetes Thema in südasiatischen und überhaupt migrantischen Communities ist. Einstiegsfrage. Für alle, die es da draußen jetzt den Beruf auch nicht kennen vielleicht, was ist denn eine Stadttheater-Dramaturgin? Vielleicht kannst du ja das kurz einmal erklären.
Ja, es ist eigentlich deutschlandweit so ein Alleinstellungsmerkmal vom Schauspiel Dortmund. Diese Stelle gibt es eigentlich nicht. Und ich erkläre das immer so, dass ProduktionsdramaturgInnen sozusagen die Personen sind, die so eine Logik reinbringen in einen künstlerischen Prozess, der in ein Theaterstück mündet. Und eine Stadtdramaturgin arbeitet mit KünstlerInnen, die nicht fest angestellt sind am Haus, und erstellt dadurch in der Zusammenarbeit künstlerisches Programm.
Okay.
So fasse ich das immer zusammen.
Also quasi aus, wo alle Enden von verschiedensten Gewerken im Haus so zusammenlaufen und du hast so quasi auch einen Überblick. Also das ist das, was ich jetzt so daraus auch verstanden habe.
Naja, also die Gewerke, die arbeiten ja sozusagen, es wird ein künstlerisches Programm entwickelt und dann sind die Gewerke dran, sozusagen es umzusetzen. Mhm. Aber die Ideenentwicklung und Zusammenführung, das macht so eine Dramaturgin. Und wir haben es eben am Schauspiel aufgetrennt in Produktionsdramaturgie und Stadtdramaturgie, damit es eben nicht Dramaturgie als Normative gibt und dann die Abweichung Stadtdramaturgie und dann sozusagen irgendwelche Imaginationen von Stadt und Deprivilegiertheit dazu führen, dass Menschen reingebracht werden, sondern beides als künstlerische Praxis zu positionieren.
Danke für die Erklärung. Ich glaube, das hilft dann schon mal, um einfach so ein Bild davon zu haben. Und darauf aufbauend, die nächste Frage. Findest du, dass das Theater, an dem du bist, kinderfreundlich ist? Also gerade, wenn es jetzt nicht ein Kinder- und Jugendtheater ist und auch gerade für alleinerziehende Elternteile, die mal ins Theater gehen wollen. Wie wird das zum Beispiel bei euch in Form von Betreuungsangeboten oder auch Spielzeitplanung berücksichtigt?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil es tatsächlich in der Organisation zwar berücksichtigt wird, aber in der Spielplanentwicklung zum Beispiel gar nicht. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir eine Sparte sind, nämlich die Sparte Schauspiel von einem 6-Sparten-Haus, die vor allem Programm entwickelt für Menschen ab 14. Hm. Das bedeutet, dass es eigentlich das Publikum eins ist, das keine Betreuung mehr bedarf. Und gleichzeitig sprichst du schon einen wunden Punkt an, nämlich es wird unsichtbar gemacht, dass natürlich auch Eltern kommen oder auch Alleinerziehende kommen könnten als Zielpublikum, aber es tatsächlich ein Zielpublikum ist, das jetzt gerade dabei ist, mit reingedacht zu werden durch meine Existenz hier am Theater, aber ansonsten eher eine unsichtbare Erfahrung ist, die dann auch dazu führt, dass es sehr wenige Alleinerziehende gibt im Theaterbetrieb.
Okay. Just to have a take on that. Mhm. Das war mir irgendwie wichtig auch so. Ich glaube, damals, als wir bei dem Bell Hooks Festival waren, hast du nämlich auf dem Panel auch zu diesem Thema ja auch unter anderem auch gesprochen, zu Mutterschaft. Mhm. Und auch inwiefern das deine Berufsrealität auch so tangiert als Thema. Deshalb wollte ich das auch nochmal so aufgreifen. Das ist auch, glaube ich, einfach eine gute Einstiegsfrage.
Ja, na, ich glaube, es ist auch wichtig, vor allem im Hinblick darauf, dass ich mich eigentlich gar nicht bewerben wollte auf die Stelle, weil ich dachte, ja, der Theaterbetrieb ist eben Abendbetrieb. Und aber von vornherein gesagt habe, wenn ich hier arbeite, dann müssten die Sitzungen so gelegt werden, dass ich um 14.30 Uhr meine Kinder abholen kann.
Ja.
Und darauf hat sich das Schauspiel oder hat sich Julia Wissel eingelassen.
Work. Ja, das würde mich jetzt auch zu der nächsten Frage jetzt so bringen. Welche Form der Erziehung brauchen Kids deiner Meinung nach in so einer Welt, wie sie jetzt gerade ist, gegenwärtig kompliziert, chaotisch, in Zeiten von Pandemie, Ausbruch von Kriegen, Klimakatastrophe, politisch kurz vor 12 und. Ich glaube, ich könnte die Liste noch so weiterführen. Aber was für dich in Form einer Erziehung sozusagen für Kinder in der heutigen Zeit wichtig ist oder eine gute Erziehung ausmacht?
Das ist eine ziemlich große Frage und mir würde spontan einfallen, sehr, sehr viel Liebe und sehr, sehr viel Mut. Also mit Mut meine ich sowas wie anzuerkennen, dass wir sozusagen als Erwachsene, die diese Welt gebaut haben, auch nicht alle Lösungen kennen oder teilweise selbst nicht wissen, wo wir gerade stehen oder wie wir jetzt damit umgehen sollen. Und das transparent zu machen, Kinder auch darin wahrzunehmen, dass sie auch Menschen sind, die auch diese Welt wahrnehmen. Und und mit liebevoll meine ich, dass es, glaube ich, etwas ist, wenn ich mir so eine Zukunft vorstelle, wie in welcher Welt ich gerne leben würde, würde ich mir halt einfach wünschen, dass man so viel mehr einander sehen könnte in seinem Menschlichsein oder in seinem generellen Sein. Und ich glaube, das vorzuleben, wie liebevoll man mit seinen Mitmenschen umgehen kann, miteinander umgehen kann, ist, glaube ich, eine wichtige Kompetenz, um irgendwie Kindern zu spiegeln, dass das nicht was nebenher ist oder so oder nichts ist, was einen Nutzen braucht, sondern auch etwas ist, was einen zurück zu sich selbst führt.
Und auch so genuine sein kann und auch Verantwortung dazu übernehmen, gerade für auch zukünftige Generationen.
Ja, genau, Verantwortung übernehmen ist einfach ein riesen Thema, weil es einfach bei meinem älteren Kind zum Beispiel ein Riesenthema ist, Klimakrise oder so. Und er sich da schon fragt, was bedeutet das eigentlich, warum haben wir ein Auto oder warum ist es so, dass Tiere ausgebeutet werden und gleichzeitig ihm zum Beispiel Mandelmilch nicht schmeckt oder gleichzeitig, ne, also es sind ja Gleichzeitigkeiten, die da ausgehalten werden müssen oder gleichzeitig ich auch transparent machen muss, dass ich als Alleinerziehende einfach abhängig bin von bestimmten Hilfen im Alltag, was auch so ein Auto sein kann.
Genau, dabei hätte ich jetzt auch gerade fragen wollen, also ich glaube, das ist so dieses Konzept oder der Begriff von machtkritischer Erziehung und empowernde Erziehung, ich glaube, das sind so zentrale Motive, die mir, glaube ich, auch aus unserem Vorgespräch irgendwie auch in Erinnerung geblieben sind. Wie oder kannst du vielleicht so konkrete Beispiele in eurem Alltag nennen, wo du so diese empowernden Momente für deine Kinder irgendwie erschaffst? Oder was bedeutet machtkritische Erziehung für dich?
Also so ein ganz konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, dass meine Kinder irgendwie schon wissen, wir haben zu Hause einen Raum, in dem wir alles sein können, was wir wollen. Und gleichzeitig gibt es einen Raum außerhalb dessen, in dem wir bestimmte Erwartungen zu erfüllen haben. Wir werden als männlich markiert, wir werden schwarz markiert, unabhängig davon, ob wir uns dazu positionieren. Und das bringt Erwartungen mit sich, die wir zu erfüllen haben, damit wir durchkommen durch das System. Also mit ihren 4 und 8 Jahren haben die das schon völlig auf dem Schirm. Und ein konkretes Beispiel könnte sein, dass sie es immer wieder versuchen, so mich herauszufordern. Von wegen, es läuft eine Person an uns vorbei und ich sage so, ah, guck mal, die Person hat dasselbe Oberteil wie du oder so. Und sofort fragt eins des Kindes so, war das ein Junge? Und da merke ich dann direkt, dass ich dann sage, weiß ich nicht. Ich konnte die Person jetzt nicht fragen. Und das nervt die, weil der Ältere meinte auch schon öfter so, oder im Kindergartenalter vor allem, im Kindergarten gibt es richtig und falsch, warum bei dir nicht? Ne? Und das hatten wir auch schon einmal im Vorgespräch besprochen, so was bedeutet es eigentlich, Uneindeutigkeiten auszuhalten als erwachsene Person? Ne? Also wir haben so viele krasse Systeme gelernt und daraus sich zu befreien, ist eine Arbeit, die wir als erwachsene Person gemacht haben, aber was bedeutet es, Kindern einen Möglichkeitsraum zu bieten, in dem es erstmal alles, was ihnen vorgegeben wird, auch wieder unter den Füßen weggezogen wird. Ne? Also was jetzt super anstrengend ist für sie, weil sie jetzt gar nicht irgendwo festhalten können, aber gleichzeitig für sie, so stelle ich mir das vor, als erwachsene Person einen Möglichkeitsraum immer sozusagen parat hat, ich könnte auch das sein. Und indem sie sozusagen anderen erlauben können, sie zu sein, wer sie sein wollen, können sie sich auch erst selbst erlauben. Ne? Also ganz oft da, wo es um Eindeutigkeiten geht oder Identifizierung geht, ist es ja meistens deshalb, weil man sich selbst nicht erlaubt, mehr zu sein als das, worauf man beschränkt wird. Und das ist sozusagen so dieser empowernde Ansatz für mich. Und der machtkritische Ansatz ist eben, Sachen zu kommentieren. Ne? Ja. Also Sachen nicht lösen zu müssen, aber sie zu kommentieren, eine Meinung dazu haben zu dürfen. Es wurde jemand beschimpft auf eine rassistische Art und Weise, oder auch meine Kinder. Und da nicht zu sagen, ah, dann muss ich jetzt in der Schule anrufen, das und das zu machen, sondern erst mal sagen, ist das scheiße, das hast du nicht verdient. Ja. Die Person kann dich nicht sehen. Und das ist ja super heilsam als erwachsene Person, aber als Kind so aufzuwachsen, glaube ich, stelle ich mir sehr, sehr schön vor.
Das macht so einen Unterschied, glaube ich. Aber es klingt oder so auch nach einer unkonventionellen Art der Erziehung. Und da frage ich mich gerade auch so, hast du da nicht manchmal das Gefühl, mit deinem Erziehungsstil gegen einen gewissen Strom irgendwie zu schwimmen oder gar in manchen Momenten auch mit anderen Erziehenden irgendwie anzuecken vielleicht auch?
Ja, also es ist gemischt. Also ich merke so, dass der Output, also wie die Kinder drauf sind, sehr erfrischend ist für Menschen, weil sie sich denken, ach krass, was ist mit denen los? und auf der anderen Seite, das natürlich total dem entgegensteht, was so Bildungsinstitutionen predigen und Durchsetzung als Praxis haben. Und da ecke ich in der Hinsicht an, dass ich sozusagen so eine Plattform bilden muss. Ah, ich möchte das für meine Kinder und ich muss sozusagen in die Vorbereitung auch derer gehen, die es professionell eigentlich schon umsetzen müssten, uns aber noch nicht tun. Und dann sozusagen auch eine Sprache zu finden, in der ich nicht sage, das ist Rassismus oder das ist ja sexistisch oder cissexistisch oder wie auch immer, weil sich die Menschen dann nicht abgeholt fühlen. Wir hören ja dieses Wort voll oft, das ist super anstrengend, aber gleichzeitig bin ich einfach in der Situation, in der ich mit Menschen umgehen muss, die meine Kinder miterziehen. Und da muss ich mir einfach eine bestimmte Sprache aneignen, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Dafür muss ich klar haben, was möchte ich eigentlich. Also das ist schon mehr Arbeit. Ich kann die nicht einfach irgendwo hinschicken und sagen, wird schon irgendwie gut sein, muss mir eine gute Erfahrung sein, sondern ich muss immer wissen, das und das könnte passieren. Strukturell gesehen und schon Weichen stellen, damit es nicht passiert, eingedämmt wird oder sozusagen ein Gespräch mit mir gesucht wird oder die Kinder schon wissen, bei bestimmten Punkten würde ich Mama mit dazu holen oder so. Und das ist schon mehr Arbeit, aber ich habe mir sozusagen ein bisschen abgewöhnt, mich darüber aufzuregen, sondern es einfach als Basis genommen, dass das einfach mitgedacht werden muss, ist Tatsache.
Und für diese Bedingungen frage ich mich gerade aus, so, okay, du als einzelne Person hast ja auch nur bestimmte Ressourcen oder Kapazitäten. Und das nächste wäre ja dann vielleicht, wie soll ich sagen, Gleichgesinnte irgendwie zu finden. Oder wie kann denn so eine Form, oder gibt es für dich in deinem Umfeld direkt mit anderen Alleinerziehenden, BIPOC-Personen zum Beispiel auch die Möglichkeit der Organisation? Wenn ja, wie sieht diese aus?
Nee, tatsächlich habe ich kein Netzwerk von Alleinerziehenden, noch weniger von Alleinerziehenden of Color. Ich kenne vereinzelt Menschen, aber tatsächlich ist es eine sehr spezifische Erfahrung, alleinerziehend zu sein, eine Arbeit zu machen, die sehr verantwortungsvoll ist, also eine Lohnarbeit nachzugehen, die sehr verantwortungsvoll ist, und zwei Kinder zu haben. Ja. Also mir ist aufgefallen, dass ich viele Alleinerziehende kenne, die einfach ein Kind haben. Und da ist es so, okay, du kannst ein Kind... Das ist nicht einfach, das will ich damit nicht sagen, sondern der Unterschied ist, dass du ein Kind ab einer bestimmten Alter einfach mitnehmen kannst überall hin. Und ein achtjähriges Kind hat andere Interessen als mein vierjähriges Kind. Und das macht das für mich in meinem Alltag ein bisschen komplexer. Nicht schwierig, aber komplexer auf jeden Fall.
Darüber gesprochen, dass es eine sehr spezifische Lebenserfahrung ist und dann auch noch mit zwei Kindern. Magst du denn den Punkt noch mal weiter ausführen?
Ja, um ehrlich zu sein, spreche ich in meinem Alltag gar nicht mehr so oft darüber, sondern habe sozusagen die Plattform Instagram für mich gefunden, um da so ein bisschen erstmal so Selfies zu posten, weil ich so merke, ah, okay, im Alltag bin ich total unsichtbar in allen meinen Erfahrungen so. Und dann aber auch so Gedanken zu teilen vom Alltag, weil ich einfach kein Gegenüber habe. Also es haben auch sehr viele Mütter, die in Paarbeziehungen sind, einfach so das Bedürfnis, mir auch zu sagen, ich bin ja auch fast alleinerziehend, weil mein Partner nie da ist. Und gleichzeitig habe ich einfach nie so ein Gegenüber mit einer Person, die genau die gleiche Verantwortung trägt für diese Kinder und mit der ich mich austauschen kann und die genau dasselbe Interesse hätte daran, was für Entwicklungsschritte sie machen oder wo sie sich für die Schule anmelden oder was da gerade in der Schule passiert ist oder wo ich jetzt gerade im Kindergarten oder Schule auch irgendwie einen Kampf geführt habe oder so. Und damit bin ich ziemlich vereinzelt so. Und aber genau, was ich gerade gemeint habe, ist, ich bin dabei so ein bisschen immer rauszufiltern, was brauche ich eigentlich? Brauche ich gerade mit einer Mutter zu sprechen? Dann kann es auch eine Mutter sein, die in einer Paarbeziehung ist und irgendwie ein Kind hat oder so. Oder brauche ich gerade rassismuskritisch zu sprechen? Dann kann das auch eine weiße Freundin sein, die Ally ist. Oder brauche ich gerade irgendwie einen Elternteil, das ein Kind hat, damit meine Kinder irgendwie miteinander spielen können? Wir trinken einfach einen Kaffee. Also sehr spezifisch zu sein in dem, was ich gerade brauche, um gut sein zu können. Hm. Und das mache ich deshalb, weil sonst so Erwartungen sich super krass in den Himmel pushen, weil man sozusagen als Alleinerziehende in einer sehr, sehr vulnerablen Position ist. So. Also man ist sehr abhängig davon, dass Leute aus Goodwill gerne auf die Kinder aufpassen oder gerne mit ihnen sind, damit man irgendwie Räume für sich schafft. Und da rauszukommen, Beziehungen auszubeuten oder auch sich Gedanken aktiv darüber zu machen, wie will ich eigentlich meine Beziehungen pflegen, ohne sie sozusagen immer nur nutzbar zu machen, darüber bin ich dazu gekommen, sehr, sehr klar zu sein in meinen Bedürfnissen.
Hm. Aber findest du das gerade, um diese Beziehung auch pflegen zu können, also gerade in Community Spaces, also in, ich meine jetzt spezifisch auch so QDB Park Spaces, dass dieses Thema, also ich habe irgendwie schon in der Beobachtung das Gefühl, dass von dem, was ich als Person, die selber keine Kinder hat, irgendwie sieht, dass mehr darüber gesprochen wird, aber findest du, dass es zureichend ist, dass es ausreichend ist, oder was ist so dein Take on that topic?
Nee, ist überhaupt gar nicht ausreichend. Also Veranstaltungen werden vor allem abends gelegt oder auch so bestimmte Treffen oder so werden abends gelegt, weil immer davon ausgegangen wird, okay, Leute kommen von der Arbeit, müssen erstmal zu Hause chillen und dann würden sie sich abends nochmal so ein Abendprogramm oder so wünschen. Aber das sozusagen ab 20 Uhr ich das Haus nicht mehr verlassen kann, ist so eine Realität, die nirgends mit reingedacht wird in so organisierten Community-Arbeit. Und auf der anderen Seite stellt sich ganz grundlegend die Frage, was ist eigentlich Community? Hm. Ist Community tatsächlich, sich zu treffen, über etwas zu sprechen und wie auch immer? Oder ist Community auch zu merken, ah krass, da macht eine Person eine Erfahrung, wo wir sozusagen auf der einen Seite sagen, ich werde jetzt weißen Menschen nicht mehr erklären, was Rassismus ist, aber auf der anderen Seite von einer alleinerziehenden Mutter zu erwarten, sag doch, was du brauchst, dann machen wir das. Also was bedeutet das eigentlich für so, wie sieht mein Aktivismus aus oder wie stelle ich mir Community vor oder auch wie viel Energie gebe ich rein in, ne, also auch gerade im Kunst- und Kulturbereich sprechen wir viel über Utopien oder viel über Zukunft, aber was bedeutet das eigentlich, mit keinen Blick zu haben für Menschen, die nicht demselben Alter entsprechen, die noch von Care-Arbeit abhängig sind oder auch wieder abhängig sind. Ne? Also man kann es in die andere Richtung auch denken, aber gerade in meinem Fall habe ich das Gefühl, dafür gibt es gar kein Verständnis. Dass Community-Arbeit auch bedeutet, unsichtbare Arbeit zu machen und ohne dafür Anerkennung zu bekommen oder ohne dafür Wertschätzung zu bekommen, trotzdem durchzuziehen, einfach wegen der Community.
Ja, aber das ist auch dann dieses Los von halt so Care-Arbeit selbst in diesen Räumen und das ist dann so wieder diese Verschränkung auf verschiedenen Ausbeutungsverhältnissen, die wir dann, glaube ich, in diesen Räumen dann so zu spüren bekommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dann genau diese Gespräche stattfinden, um das auch so hörbar zu machen oder sichtbar zu machen oder auch in Veranstaltungskonzeption. Ich weiß selber, in der Organisation für die QTBPOC United Pride jetzt, dass dann wirklich in dem Treffen dann so da auch eine alleinerziehende Mutter dann auch davon gesprochen hat, ja, wir würden gerne auch noch weitere Elternteile dazu haben, aber wir müssten dann uns um ein Betreuungsangebot dafür kümmern. Ich meine, das Ganze ist schon prekär organisiert, weil halt keine GeldgeberInnen dafür da sind, um diese Infrastrukturen zu schaffen. Aber wie können wir ein besseres leisten oder was sind denn so einfache, direkt umsetzbare oder mittelbare Möglichkeiten? Ich glaube, das ist dann umso wichtiger, dass in all diesen Vereins- oder Organisationsstrukturen halt diese Lebensrealitäten und Positionen auch mitgedacht werden. Also das war wirklich so, okay, warum hat da nicht jemand früher schon mitgedacht oder so? But that's how it is. Oder das lernt man, glaube ich, dann wirklich in Austauschmomenten. Vielen Dank dafür.
Ja, und gleichzeitig würde ich da gerne noch zu sagen, und ja, es kann Betreuung sein, aber es kann auch sein, also ne? Also mit dem Begriff Betreuung habe ich manchmal ein Problem, weil es so ist, wir brauchen eigentlich nur deine Mutter oder deinen Vater und du bist auch noch da, deshalb müssen wir jetzt dich irgendwie versorgen. Und aber was wäre es eigentlich, dass in dem Community-Begriff die kleinen Menschen mit reingedacht werden?
Ja.
Also, ne? Also dass das zum Beispiel im Gespräch mit, ein Format hier am Schauspiel, da ging es auch darum, okay, wir haben GesprächspartnerInnen, auch ich als moderierende Person, mich kann auch da erstmal niemand ersetzen, so, wenn ich keine Kinderbetreuung habe, dann kann ich das nicht machen. Aber lass uns doch mal über Betreuung hinausgehen und lass uns doch mal ein Kinderprogramm machen.
Ja.
Jetzt kooperieren wir mit dem Kinder- und Jugendtheater, um einfach ein Programm für junges Publikum parallel anzubieten und zu sagen, es ist ja genauso wichtig, dass das junge Publikum auch was davon mitnimmt und nicht nur stillgehalten wird oder betreut oder beschäftigt wird.
Das sind dann diese adultistischen Tendenzen, die dann überall wieder reproduziert werden. Ne?
Ja.
Weil ich glaube, die kleinen Menschen können auch für, also die jungen Menschen können auch für sich sprechen oder auch zu fragen, so, was braucht ihr denn eigentlich, um euch gesehen oder gehört zu fühlen? Danke. Meine nächste Frage würde mich zu dem Thema jetzt auch so, also wir sind ein Community-Podcast, der sich ja vor allem mit den Intersektionen südasiatisch und Queerness ja auseinandersetzt. Und für mich und auch bestimmt unsere Hörerinnen da draußen wäre das sehr interessant auch zu wissen, zu welchen Anteilen diese Identitätsmarke oder diese Konstruktion eine Rolle bei deiner Kindererziehung spielen. Also welche indischen oder marathischen Elemente oder welche queeren Lebensweisen gibst du deinen Kindern mit?
Also eine queere Lebensweise in der Hinsicht, dass ich weder versuche, sie zu identifizieren, noch sie einschränken will, indem sie sich identifizieren müssen. Gleichzeitig Möglichkeiten eröffne, sich als Black oder Brown zu positionieren. Mit dem Wissen, zum Beispiel was Sprache angeht, also meine Eltern sind in Gujarat geboren, in Indien, und haben mit uns Gujarati gesprochen, mit mir und meinem Bruder, und ich spreche mit den Kindern zum Beispiel Gujarati und finde es wichtig, wenn sie nach Gujarat fliegen oder irgendwie ihre Familie dort irgendwie kennenlernen, dass sie mit ihnen sprechen können. Mhm. Und dass sie auch so bestimmte Nuancen, ich finde es auch super witzig, dass sie so Code-Switching machen in der Sprache. Ansonsten habe ich einfach so dadurch, dass ich Kinder bekommen habe, gemerkt, was für ein großer Teil so meines Indischseins ich auch so ein bisschen versteckt habe. Und mir aber jetzt voll wichtig ist, dass er irgendwie zum Vorschein kommt, damit ich es vorleben kann und irgendwie auch als sehr wertvoll positionieren kann. Und ich habe zum Beispiel sowas angefangen wie rauszusuchen, welche Feste gibt es, die wir nicht gefeiert haben, aber die ich gerne mit den Kindern feiern würde und auch gerne mit FreundInnen feiern würde. Und haben jetzt irgendwie so Kinderbücher, wo wir uns das angucken und uns die Feiertage rausgeschrieben, um da nochmal, und da auch nochmal so, Geschlechter reflektiert, zum Beispiel Rakshabandhan oder so, ne? Wo irgendwie die Schwester dem Bruder so ein Armband ummacht, um ihn zu beschützen. Und das ist ja so eine Imagination von Muttersein für die ältere Schwester oder so. Und das zu brechen und zu sagen, es können auch zwei Brüder machen. Und ihr könnt mir auch was aufbinden. Oh so, Gott, ne? Ihr könnt mich auch beschützen. Ja, so. Und ich binde euch auch was um, ein schönes Armband auch. Yeah. So. Und das machen wir jetzt einfach für uns drei. So.
Wie hieß das Schwester nochmal?
Rakshabandhan.
Rakshabandhan. Mhm. Entschuldige, ich habe Marathi gesagt. Also Gujarati.
Gujarati,
ist das,
genau.
Ihr sprecht. Okay.
Ja.
Sorry.
Ja. Sowas und das nochmal zu aktualisieren tatsächlich.
Total wichtig, weil ich denke auch so an meine Kindheit zurück, wie viele Feste wir wirklich gefeiert haben, welche mir in Erinnerung geblieben sind oder wo ich manchmal noch bis heute nicht weiß, was der eigentliche Anlass ist, weil einfach auch der Zugang zu dieser Wissensquelle einfach durchhalten, nicht, also die Sprache sprechen können, ja, aber nicht so fluent oder so darin zu sein, zu wissen so, okay, warum machen wir das eigentlich oder warum haben wir das gemacht? Mhm. Aber voll wichtig oder auch so dieses Reconnecten nochmal zu eigenen Bedingungen dann auch nochmal zu machen. Ich glaube, das macht so einen Unterschied und ist so wertvoll.
Ja. Oder wir sind letztens aus Ramayana durchgegangen, weil wir über Diwali gesprochen haben und da fragte auch Tejas so, warum wurde denn Sita einfach geklaut? Was kann das denn passieren? Und warum müssen denn irgendwie Lakshman und Ram dafür sorgen, dass sie, also sie zu beschützen? Ich so, ja, weil die halt einen feilen Bogen haben. Und so, ja, warum hat Sita sich einfach einen Sita sich nicht einfach Pfeil und Bogen genommen.
Wow, so, mein Gott.
Ja, so weißt du.
Schon so next level.
Voll. So, das wäre doch viel einfacher, als da diese Linie drumherum zu ziehen und dann weg zu sein und Angst zu haben, dass da doch was passieren könnte. Und jetzt so den Stress zu haben, eine Armee zu organisieren. Ich so, ja, hast recht. Hast recht.
Kids sind einfach so, auch so, ja, unbefangen und dann auch so diese Art des Denkens dann einfach so zu haben, oh mein Gott, I'm like, I don't know what I'm feeling, but it feels great.
Yeah. Und halt auch nochmal so ein Beispiel zu diesem Identifizierungskritischen, ne? Also auch so Ideologiekritischen tatsächlich, vor allem als Hindu-Sozialisierte, weil ich auch so merke, ich habe mich nämlich vor Jahren so gefragt, warum positioniere ich mich eigentlich als Brown und nicht als Indisch? Und bedeutet das eigentlich, dass ich auch meiner Verantwortung, Indisch zu sein, Higher Caste zu sein, in der Dimension Colorism auch privilegiert zu sein, zu entgehen, indem ich einfach sage, ich bin brown. Ich mache mich einfach unsichtbar und sage nur, ich mache nur eine bestimmte Erfahrung, aber und sage nicht sozusagen, ich habe auch irgendwie, ich profitiere auch davon, dass die Politik in Indien gerade so ist, wie sie ist, so als Hindu-Sozialisierte auch. Und habe da auch viel mit den Kids drüber gesprochen. Ist ja auch irgendwann so ein Alter, wo sie über Religion und so nachdenken. Und der Tejas, das ist mein älteres Kind, kam mal nach Hause und meinte so, sag mal, was sind wir eigentlich? Und ich so, also ich bin Hindu-sozialisiert, bin aber gläubig, aber nicht religiös. Und mein Papa ist christlich sozialisiert, aber gläubig und nicht religiös. Und dann meinte er so, ich glaube, ich bin Moslem. Und ist Plot auch so, Twist. So, weißt du, voll, ne? Und will auch beim Ramadan fasten, das kriegt er dann so 2-3 Tage hin, isst halt kein Schweinefleisch und so halt alles, was er so von seinen Freunden mitbekommt. Und denkt man sich auch, krass, diese Wahlfamilie oder so ist für den schon so, ja klar, es macht überhaupt keinen Sinn für mich, einfach was zu machen, weil es meine Eltern so machen.
Krass. So progressiv, das ist schon heftig, wow. Okay, ich denke mir jetzt gerade auch so, was sind denn dann, oder Normalitätskonstruktion war ja auch so ein Begriff, der, glaube ich, gefallen ist, wie er sich auch sozusagen von Kids aus der Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel unterscheidet für deine Kids. Mhm. Wie würdest du das denn zum Beispiel beschreiben oder siehst du das so in eurem Zusammensein und dann das Wirken nach außen nochmal?
Mhm. Naja, was ich halt so merke, ist, dass dieser kleine Mensch schon sehr, sehr viel ertragen muss, innerlich. So, ne? Also, wo ich sozusagen als erwachsene Person irgendwann gemerkt habe, ah krass, es gibt Rassismus, oh wow, es gibt Sexismus, ah krass, das könnte damit zusammenhängen, dass ich mich mal so gefühlt hatte in meiner Kindheit oder so. Und dann auch sehr, sehr depressive Phasen hatte dadurch, das zu akzeptieren, dass die Welt so gebaut ist und ich darin bestimmte Erfahrungen machen muss und da nicht rauskomme erstmal.
Ja.
Und die macht er jetzt mit 8 oder mit 7 oder mit 6 schon. Ne? Also zu merken, ach krass, alles, was uns so erzählt wird, wir sind gleich und wir können alles machen und so, stimmt gar nicht. Es gibt erstmal was. Und gleichzeitig sich auch darüber, letztens meinte halt so eine Person, was glaubst du denn, was in der Pubertät auf dich zukommt? Und ich dachte so reflexiv wie die sind, könnte es sein, dass sie in einer Depression landen, ehrlich gesagt. Ne? Nicht in so einem Widerstand landen, in einem aktivistischen, sondern tatsächlich in so einer Depression, so nach innen gekehrt. So
die
Fragen
Ernüchterung
nach,
irgendwie auch zu haben.
Ja. Und das... ja, und das sehe ich jetzt schon so ein bisschen, auch, keine Ahnung, so Bücher über Martin Luther King oder Pelé oder so, ne, die auch in diesen Büchern Little People, Big Dreams, wo auch darüber gesprochen wird, in welchen Machtverhältnissen sie groß geworden sind, was für Themen sie für sich gefunden haben, warum sie gefunden haben und wo es auch bei Gandhi oder so das Ende war, dass sie erschossen worden sind, wo ich auch meinte, so, krass, wenn man die Welt verändern will, könnte es sein, dass man erschossen wird, ne, also dass das so... Das wissen wir alle auch als Erwachsene, verdrängen es total. Und für ihn ist es total, ist eine Handlungsanweisung. So, sei bloß nicht zu laut oder zu weit vorne, weil das ist immer die Person, die als erstes sozusagen aus dem Weg geräumt wird. Und das ist sehr ernüchternd, auch als Mutter zu hören.
Aber gleichzeitig wollen wir sie doch dazu ermutigen, so don't compromise, disturb, so mäßig auch so Dinge zu hinterfragen, kritisch zu sein oder auch so die Initiative zu ergreifen. Aber ich weiß nicht, wenn man dann, glaube ich, aus so in so einer Ohnmacht dann ist, indem man diese Erfahrung dann so macht oder diese ernüchternden Erkenntnismomente, ist es, glaube ich, umso wichtiger, frühzeitig irgendwie auch so Tools an die Hand gegeben zu bekommen oder ich würde nicht sagen Erfolgsgeschichten, aber Geschichten, die einen dazu ermutigen, vielleicht diese Einstellung für sich zu bewahren und im Leben auch so durch die Welt zu schreiten, um vielleicht zu verändern zu können so. Glaub.
Naja, da auf einer rationalen Ebene bringen zum Beispiel meinem älteren Kind, der Kleine ist halt 4, aber dem Älteren auf jeden Fall was, dass es sowas gibt wie Kinderrechte oder Menschenrechte und er weiß, damit sind erstmal alle gemeint und ist dann auch so in bestimmten Situationen, dass er sagt, hey, aber das ist mein Kinderrecht, ich hab Recht auf gewaltfreie Erziehung, ich nehme das Kinderrechtebuch mit in die Schule, so meine Lehrerin kann ich mich nicht einfach anschreien, so das geht nicht, weil der Rucksack irgendwie nicht ordentlich ist. So, ich habe das Recht darauf, dass sie es gewaltlos löst. So.
Yeah.
Und das kann er so auf einer rationalen Ebene. Und da kommen wir aber auch zu dem zweiten Thema, nämlich so Overachiever sein. Egal in welchen Raum er kommt, er hat das Bedürfnis, der Beste zu sein. Hm. Ne, der Schnellste und so. Und da muss ich gerade voll krass an mir selbst arbeiten, weil ich merke, ich lebe ihm das ein bisschen vor.
Gott, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage oder auch zu dem Thema. Es ist ja schon, also es ist ja nicht nur so, dass wir in so einer weißen, in einem Setting von weißer Vormacht irgendwie, die überall spürbar ist, als marginalisierte Person, die sowieso von uns immer abverlangt wird, uns anstrengen zu müssen, um im System irgendwie überstehen zu können oder so. Aber meist, und das ist das, was ich so damit knüpfen wollte, was auch so zu Community-Leben auch anspielen soll, ist das Ding, okay, wie oft ich selber daran denken muss, wie, was ich in Erziehung anders machen würde als meine Eltern zu den Möglichkeiten, die sie auch hatten, zu dem Wissen, zu der Sprache, zu dem, was sie dazu hatten. Wenn ich mal irgendwann Kinder haben sollte, wie müsste die Erziehung aussehen, damit man aus Traumazyklen oder aus so toxischen Verhaltensweisen rauskommt, wozu ja auch dieses Overachiever-Syndrom ja mitzählt. Weil oft dann unsere Validation oder auch so der Wert daran bemessen wird, was wir erreicht haben oder auch so an Werten, die internalisiert werden mit Beruf oder Abschluss und so weiter und so fort. Was war denn so für dich der Moment, dass du gesagt hast, okay, halt, stopp, ich will mit diesem Overachievement-Syndrom irgendwie brechen und es vor allen Dingen für meine Kinder anders machen? Also kannst du da vielleicht an deine Vergangenheit irgendwie so zurückdenken, dass es dann so einen Klick gemacht hat? Oder ist es so ein constant Ding, was du immer noch sozusagen für dich versuchst zu verlernen oder deinen Kindern auch anders zu vermitteln?
Ja, also tatsächlich ist es etwas, was mit dem ersten Lockdown kam. Also bis dahin war das noch so, okay, ich war von einem Tag auf den anderen alleinerziehend und hatte kein soziales Netzwerk erstmal und habe dann sozusagen und war halt so eine Person, die viele so Community-Räume auch organisiert hat und konnte dann das einfach erstmal nicht. Es war Lockdown, es war alle Kindergärten, alles war zu, auch die Arbeit war so, dass ich sie im Homeoffice machen muss. Und da habe ich zum ersten Mal mich sehr, sehr ohnmächtig gefühlt und das Gefühl gehabt, oh, wer bin ich denn, wenn ich diese Räume nicht für andere mitorganisiere? Und habe dann zum ersten Mal so einen sehr krassen reflexiven Prozess gehabt, in dem ich mir gedacht habe, so, ach krass, allein schon mit den Kindern den ganzen Tag zu sein und mit denen irgendwas zu machen, ist super erfüllend, also super tagerfüllend, so einfach zeitlich. Und was würde es denn bedeuten, mir es da eigentlich schön zu machen? Und seitdem bin ich auch so ein bisschen, also ich würde auch nicht sagen, dass es ein einfacher Prozess war, aber in sowas gekommen von wegen, mir ist es scheißegal, was ich arbeite. Ich will irgendwie Geld verdienen, um irgendwie unser Leben irgendwie zu finanzieren. Und aber wichtiger ist mir, den Kindern die Möglichkeit zu geben, egal was sie werden, daran werde ich nicht messen, ob ich sie mag oder nicht. Also dieses bedingungslose Liebe, die, glaube ich, in Brown Communities super selten ist. Also es ist immer gebunden an
Bedingungen.
An Bedingungen.
Das ist es. Genau. Also genau. Uncondition?
Genau.
You wish. Das ist
immer conditional. Genau, so. Dann bist du enteignet, du. Gehst nicht mehr dazu. Genau. Diese Konditionen irgendwie nicht so zu... Und, ich glaube, das war aber auch, mir fällt das jetzt gerade ein, ich denke da ja gar nicht jeden Tag drüber nach, deshalb dauert es ein bisschen, bis es kommt, aber ich glaube auch, als der Tejas geboren wurde, habe ich jeden Tag Zeitung gelesen, ich habe angefangen, mich politisch zu aktivistisch zu sein und so und habe dann so gemerkt, ich mache das, weil ich das meinem Kind vorleben will, weil ich will, dass das Kind das irgendwie auch macht. Oder ich war dann so, der soll so und so und so werden, das ist voll krass, wie viel man auf so einen kleinen Menschen projiziert. Ja. Und da ist dann der Punkt, wo man sich fragen kann, bist du eigentlich selbst die Person, die du haben möchtest?
Ja, ne? Ja.
Also du möchtest gerade das Kind zu etwas machen, was du selbst nicht werden konntest tatsächlich. Und sei es erstmal selbst so. Und dann kannst du ja checken, ob es so cool ist oder nicht.
Ne? Ich glaube auch so diese Möglichkeitsräume zu erlauben, sich auch ausprobieren zu können und auch so exploren zu können, ist, glaube ich, das Wichtige dann auch für Kinder. Aber das, was du auch gerade meintest, so in kollektivistischen Gesellschaft, und das ist das Ding so, in dem wir oft das Thema von über Gefühle zu sprechen oder auch so darüber zu lernen, Bedürfnisse oder Grenzen zu kommunizieren. Das ist ja auch so ein wichtiges, zentrales Thema, weil meistens die Gemeinschaft über das Individuum dann steht. Das ist ja etwas, was, glaube ich, so die junge Generation und wir so versuchen, in der Diaspora als auch in dem imaginierten Homeland zu praktizieren, indem wir halt Muster hinterfragen oder versuchen umzulernen. Aber in Zeitalter von auch so Neoliberalismus und Hyperkapitalismus. Und wir brauchen halt Pausen, so Stichwort Resting. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Begriff, der in allen möglichen aktivistischen Kontexten Anklang findet, aber nicht oft genug ausreichend, glaube ich, auch thematisiert wird. Und ich glaube, das wäre auch so eine interessante Frage, die ich an dich stellen möchte. Welche Form von Erholung und Pausen brauchen wir, um gut zu uns und anderen sein zu können, um uns gerade in solchen feindlichen Umgebungen, von denen ich eben gesprochen hatte, mit Unterdrückungssystemen, White Supremacy und so weiter und so fort. Mhm. Was für Arten von Pausen machst du schon oder welche wünschst du dir?
Mhm. Also ich würde als allererstes sagen, dass Pausen keine Privatsache sind. Pausen sind unabdingbar für Öffentlichkeit oder für überhaupt Gesellschaft. Weil ich kann, es ist so gebaut oder wir sind in solchen Verhältnissen, dass Pausen so krass privatisiert werden, dass sie mit Faulheit gleichgesetzt werden und im kapitalistischen System einfach keine Anerkennung finden. Und sich daraus zu emanzipieren und von vornherein zu sagen, so, wenn ich irgendwo arbeite, dann würde ich mir ein paar Tage vollpacken, aber zum Beispiel den Mittwoch frei machen, auch wenn alle anderen an dem Tag arbeiten. Und das zu setzen als Voraussetzung zum Beispiel, ist sowas, womit man es einfach auch positioniert, dass ich das brauche, um dann wieder arbeitsfähig zu sein. Und gleichzeitig, also das ist sozusagen die Übersetzung fürs System, aber für sich irgendwie sich einzugestehen, dass ich einfach nichts machen darf, ist eine richtig krasse Arbeit. Ja. Dass ich sein darf, ohne produktiv zu sein, dass ich am Ende des Tages nicht irgendwas aufgeschrieben haben muss, irgendwas geguckt haben muss, irgendwo gewesen sein muss, Sport getrieben haben muss, gesund gegessen haben muss, damit ich jemand bin, sondern allein schon, dass ich da bin, reicht erstmal. Ich hatte auch mal so eine Situation, ich habe eigentlich die letzten 2 Jahre 20 Stunden gearbeitet die Woche und mir wurde dann angeboten, 30 Stunden zu arbeiten. Ich war so, nee, will ich nicht, weil ich irgendwie will, dass meine Kinder wissen, dass auch die Mutter mal einfach mal so rumliegt und nichts macht. Und dass sie mich nicht nur sehen, während ich Hausarbeit mache oder irgendwie auf Arbeit bin und nicht mit ihnen bin und dann sozusagen eine Imagination von, ich muss auf die Arbeit oder so da ist. Ja. Sondern nee, es gibt einfach Tage, an denen bin ich ganz zu Hause und mache einfach, was ich will. Und dass sie das so lernen als, das ist Normalität, nicht das andere, sich kaputt machen. Weil wenn ich diesen Möglichkeitsraum nicht schaffe, ich meine, Gesellschaft wird ihnen ja, genau, es wird ihnen immer gesagt, sie müssen mehr machen, als sie jetzt schon bieten. Und mehr sein, als sie jetzt sind.
Oh mein Gott, ich denke mir so gerade, das ist so krass, dass sie dich als Mutter so da haben, was du denen vorleben wirst. Ich sehe schon Bright Future for your kids.
Danke.
Wirklich toll, das berührt mich super. Das ist richtig krass, richtig schön. Also danke fürs Teilen auch so, dass du deine Utopie aus sozusagen... Also das ist ja das Ding so, weil wir immer in Utopien denken müssen, um dem irgendwie einen Gegenentwurf zu setzen von dem, was ist. Und dass es dann manchmal wirklich so schwer ist, sich das so vorzustellen. Aber ich glaube, wenn man im Austausch mit anderen und auch nochmal das so in kleinen Momenten irgendwie auslebt, dass es möglich ist. Und dass es, glaube ich, gerade für junge, heranwachsende Menschen so einen Unterschied macht, so was ihnen auch vorgelebt wird. Also vielen Dank dafür, mega.
Danke für die Wertschätzung.
Ich würde jetzt zu unserer neuen Rubrik kommen, die wir jetzt hier eingeführt haben in unserem Podcast, nämlich The Brown Glow.
Brown Glow.
Mega, teil doch hier gerne mit unserer Hörerinnenschaft, was dich inspiriert, bewegt oder motiviert und was unsere Hörerinnen vielleicht da draußen mal auschecken sollten unbedingt.
Da sprichst du von Veranstaltungen.
Veranstaltungen, KünstlerInnen, Musik, Aktivitäten oder sehr community-spezifisch Brown Things. I don't know. Whatever.
Kochen.
Kochen, okay.
Kochen ist aber richtig gut.
Was kochst du denn gerade gerne? Oder was ist so dein Comfort-Food, was du gerne zubereitest?
Ja, also so Okraschoten mit Chapati. Und das ist nämlich etwas, wo ich, als ich aufgewachsen bin, das überhaupt nicht mochte. Und jetzt so total das Gefühl hatte von, ich brauche das irgendwie, um mich gut zu fühlen. Ich will bekocht werden. Und mir dann sozusagen das Geschenk gemacht habe, mich selbst zu bekochen.
Geil.
Und jetzt sozusagen immer wieder gucke, okay, was gab es denn eigentlich für so Gerichte, die meine Mutter eigentlich so täglich so einfach so von der Hand, ihr so easy von der Hand ging. Aber mir das anzueignen und da eigentlich so eine Routine zu etablieren. Und das ist gerade was mich total ebnet, wo ich mir auch gerade denke, krass, die schönen Erfahrungen, die ich habe, gebe ich auch wieder an die Kids weiter. Und ich selbst kann mir gerade auch den Raum bauen, ohne in so eine Romantik von jemand anderes muss es für mich zu tun, zu verfallen.
Aber das Rezept hast du trotzdem von deiner Mama bekommen oder hast du selbst dir eins rausgesucht oder sozusagen?
Von meinem Vater tatsächlich.
Okay.
Ja, von meinem Vater habe ich das. Das sind nämlich, normalerweise macht man diese Okroschoten in Gujarat total trocken und brät die total so hart an. Aber das ist ein Rezept mit so Tomaten und Zwiebeln und so, dass die noch so ein bisschen schleimig bleiben. Und das ist in meiner Familie, die in Gujarat lebt, total verhasst. Aber ich finde es super
so
gut.
So Okraschoten habe ich früher auch gar nicht essen können oder gar nicht gemocht. Aber mittlerweile, auch so seit ich ausgezogen bin und so weiter, wenn ich dann mal Cravings habe oder nach Hause komme, ist es auch so eins meiner Go-To-Gerichte, würde ich sagen.
Toll.
Und so nutritious auch so, vor allem, wenn man sich vegetarisch, vegan irgendwie ernährt.
Ja.
Ist ja so viel Eiweiß auch da drin.
Ja.
Und ich glaube auch so die Variante, von der du gesprochen hast, mit Tomaten, das ist auch das, was ich, glaube ich, aus der tamilischen Küche auch so ein bisschen
geil.
Kenne.
Mhm.
Oder als die nicht scharfe Variante für Kids auch, mit Kurkuma und Kokosmilch, ist auch so eine Variation. Aber nee, super nutritious, sollten Menschen auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja.
Ja, dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt und ich würde mich nochmal bedanken fürs Teilen. Und ermutige alle dazu, sich auch mehr über Care-Arbeit in unseren Community Spaces auch so sich zu informieren oder auch so zu vernetzen. Und vielen Dank. Und ja, falls ihr da draußen noch weitere Themenvorschläge oder Gästchenvorschläge habt, könnt ihr sie gerne per Mail oder als DM an uns über Instagram schicken. Bis dahin und vielen Dank. Tschüss.
Danke. Ciao.
3 Jingle bei Neda Sanay von Kuseng Production. Schnitt und Sound bei Mango. Moderation, Konzept und Redaktion von mir, Abilaschen Balamudi.